Die Radio Wissen. Update.
This was an act of terror and an act of hate.
Einen Akt des Terrors und einen Akt des Hasses, so nennt US-Präsident Barack Obama den Anschlag gestern in Orlando in Florida. Ein Attentäter hat dort im LGBT-Club Pulse 49 Menschen erschossen und Dutzende Geiseln genommen, bis die Polizei sie befreien konnte. 50 weitere Menschen wurden verletzt. Was man über den Attentäter weiß und wie die Reaktionen auf das Attentat waren, das ist unser Top-Thema heute im Update. Ich bin Anna Kohn, hallo.
Update.
Gestern war wohl der schlimmste Tag in der Geschichte der Stadt Orlando.
Bürgermeister Buddy Dyer drückt das aus, was wahrscheinlich viele so gefühlt haben. Und heute, einen Tag nach dem Attentat, gibt es immer noch viele offene Fragen. Viele Angehörige warten zum Beispiel immer noch auf die Namen der Opfer. Die Polizei hat eine Liste im Internet veröffentlicht, aber darauf sind nur knapp 25. Die restlichen Opfer werden noch identifiziert. Wenn man sich die Liste anguckt, dann sieht man, viele junge Männer sind dabei. Der jüngste war gerade mal 20 Jahre alt. Ray Rivera hat den Anschlag überlebt. Er war DJ im Puls und beschreibt, was gestern passiert ist.
Es passierte alles so schnell. Erst war es ein Schock und dann Panik und es war klar, wir müssen raus hier. Leute haben sich unter meinem DJ-Pult versteckt und ich habe nur gesagt, bloß raus hier.
Die Polizei berichtet, dass der Attentäter mit einer Pistole, einem Sturmgewehr und einer Sprengstoffweste bewaffnet war. Laut den Behörden hat er erst um sich geschossen und ist dann von der Polizei in ein Badezimmer des Clubs getrieben worden, wo er mehrere Geiseln genommen hat. Die Polizei sprengte ein Loch in die Außenwand und befreite so die Geiseln. Der Attentäter wurde bei der Aktion erschossen. Er wurde als 29-jähriger US-Amerikaner mit afghanischen Wurzeln identifiziert. Das FBI berichtet, der Mann habe selbst gesagt, er habe Kontakte zur Terrororganisation IS.
Wir untersuchen nun alle möglichen nationalen und internationalen Verbindungen.
Die US-Bundespolizei FBI hatte den Mann schon zweimal auf dem Schirm, 2013 und 2014. Dabei ging es um angebliche hetzerische Reden bei seiner Arbeit und um Kontakte zu einem US-Bürger, der später ein Selbstmordattentat in Syrien verübt hat. Die Ermittlungen wurden aber dann eingestellt, weil es zu wenig Beweise gab. Der IS hat den 29-Jährigen als einen seiner Kämpfer bezeichnet. Ob er wirklich mit der Terrorgruppe Kontakt hatte oder von ihr vielleicht sogar ausgebildet wurde, das weiß man aber nicht. Die Ex-Frau des mutmaßlichen Attentäters sieht noch ganz andere Motive. Im amerikanischen Fernsehen berichtete sie, dass ihr Ex-Mann psychisch labil und gewalttätig gewesen sei.
This was a sick person.
Er war krank und wirklich verwirrt. Er ist verrückt geworden. Und es gab Momente, in denen er klargemacht hat, dass er Homosexuelle nicht ausstehen kann.
Auch der Vater des Mannes hat das ausgesagt. Vielleicht kam bei seinem Sohn auch beides zusammen. Religiöser Extremismus und der Hass auf Schwule und Lesben. Der größte Verband der Muslime in den USA hat die Tat verurteilt.
Als Muslime und Amerikaner müssen wir jetzt unsere Stimme erheben und sagen, wir ergeben uns nicht dem Hass und der Angst.
And we will not give in to fear.
Viele Politiker haben ihr Entsetzen über die Tat ausgedrückt. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist gerade in China und sie sagte, ihr Herz sei schwer bei dem Gedanken, dass der Hass eines Einzelnen so viele Menschen töten könne.
Wir sind fest entschlossen, auch wenn solche mörderischen Anschläge uns in tiefe Trauer versetzen, doch unser offenes, tolerantes Leben fortzusetzen.
Auch US-Präsident Obama hat nach dem Attentat dazu aufgerufen, dass die Amerikaner zusammenstehen müssen.
Das ist eine ernüchternde Ermahnung, dass die Angriffe auf jeden Amerikaner, egal welcher Hautfarbe, Religion oder sexueller Orientierung, Angriffe auf uns alle sind. Und auf die Werte, die unsere Nation ausmachen, wie Gleichberechtigung und Menschenwürde.
Donald Trump, der wahrscheinlich Präsidentschaftskandidat der Republikaner wird, hat getwittert, Obama solle zurücktreten, wenn er nicht bald sagen würde, dass der Anschlag mit dem radikalen Islam zu tun habe. Außerdem hat Trump seine Forderung nach einem pauschalen Einreiseverbot für Muslime wiederholt. Seine wahrscheinliche Konkurrentin Hillary Clinton von den Demokraten hat dagegen nach dem Anschlag gefordert, dass die Waffengesetze verschärft werden. Der Attentäter hatte einen Waffenschein und konnte sich legal mit einem Sturmgewehr ausrüsten, auch wenn er zeitweise vom FBI beobachtet wurde. Durch den Anschlag in Orlando stehen diese Themen jetzt ganz oben auf der Wahlkampfliste.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Love is Love ist einer der Hashtags zum Orlando-Shooting. Vicky schreibt, mein Herz ist gebrochen. Meine Gedanken sind bei allen Betroffenen und den armen Menschen, die ihr Leben verloren haben. Laura Beljas fordert, hört auf, über den Islam zu reden. Guckt lieber, was innerhalb von Amerika passiert. Gewählte Offizielle verbreiten Hass und Angst. Zur Forderung von Donald Trump nach einem Einreiseverbot für Muslime schreibt Chris Peer auf Facebook: Haha, der Attentäter ist gebürtiger Amerikaner. Ein Einreiseverbot hätte bei ihm nichts gebracht. Ein strikteres Waffengesetz hingegen schon. Silke Schenk meint: Lass den Depp doch labern, er wird eh nicht Präsident. Ganz so bescheuert sind die Amis dann doch nicht. Und Mike Habicht kommentiert: Clinton reagierte, indem sie die Einheit der amerikanischen Nation betonte. Trump hingegen beschwört die Spaltung der Nation. I am obtuse fragt: Wie viele Tage dauert es, bis wir aufhören, über den Hashtag Orlando zu reden? Und wie viele Tage, bis wir anfangen, über den nächsten zu reden?
Was sonst noch wichtig war?
Die gute Nachricht ist, es gibt weniger Atomwaffen auf der Welt als letztes Jahr. Die schlechte Nachricht ist, es sind immer noch ziemlich viele. Im neuen Bericht des Friedensforschungsinstituts SIPRI steht, dass es rund 450 Sprengköpfe weniger gab als noch im Jahr davor. Zusammen kommen die Länder mit Atombomben aber immer noch auf rund 15.400 Atomsprengköpfe. 90% davon teilen sich Russland und die USA. Die anderen Waffen gehören laut dem Stockholmer Institut Großbritannien, Frankreich, China, Indien, Pakistan und Israel. Nordkorea hat vermutlich auch einige Atomsprengköpfe. Die Friedensforscher sehen in dem kleinen Rückgang keinen echten Fortschritt, weil die USA und Russland weiter viel Geld investieren wollen, um ihre Atomwaffen zu modernisieren.
Wir waren auf dem Platz, haben Bier getrunken, haben da mit den Ukrainern und den Deutschen zusammen gefeiert. Ja, und dann kam auf einmal so eine Explosion und eine Rauchwolke und dann sind die Leute alle weggerannt.
So beschreibt ein deutscher Fan die Krawalle bei der Fußball-Europameisterschaft gestern Abend in Lille. Rund 50 Deutsche hatten Fans der Ukrainer angegriffen. Frankreich zieht jetzt Konsequenzen aus den Hooligan-Krawallen. Das Land will, dass rund um die Stadien und Fanmeilen kein Alkohol mehr verkauft wird. Vor den Deutschen hatten sich auch schon russische und englische Hooligans in Marseille geprügelt. Zwei der englischen Fans wurden heute von einem französischen Gericht deswegen zu 2 und 3 Monaten Haft verurteilt. Die Vereinigung englischer Fußballfans dagegen hat der Polizei mittlerweile vorgeworfen, dass sie mit zur Eskalation in Marseille beigetragen habe, weil sie mit Tränengas und Wasserwerfern auch Unschuldige getroffen habe. Microsoft will noch in diesem Jahr das Karrierenetzwerk LinkedIn kaufen. Das ist die amerikanische Version von Xing. Microsoft muss dafür etwas mehr als 26 Milliarden Dollar bezahlen. Der Konzern sagt, dass LinkedIn aber auch danach weiter eine eigene, unabhängige Marke bleibt. LinkedIn hat weltweit 433 Millionen Nutzer. In Deutschland sind es 8 Millionen.
Was noch wichtig wird:
In Frankreich soll es morgen nochmal eine große Demo gegen die Arbeitsmarktreform geben. Dazu haben einige linke Gewerkschaften aufgerufen. Sie wollen, dass die Reform zurückgenommen wird. Jerome ist einer der Unzufriedenen.
Es sind immer die gleichen, die es trifft. Es sind die, die hart arbeiten. Das neue Arbeitsgesetz, es ist für die Chefs gemacht und wieder einmal nicht für die Arbeitnehmer.
Der französische Senat diskutiert gerade noch einmal über die Reform. Bundeskanzlerin Angela Merkel beendet morgen ihre China-Reise. Dabei ging es vor allem darum, dass die Chinesen als Marktwirtschaft anerkannt werden wollen. Das ist China vor 15 Jahren in Aussicht gestellt worden, als das Land der Welthandelsorganisation beigetreten ist. Bundeskanzlerin Merkel glaubt, dass das auch klappt.
Ich bin der Überzeugung, dass das gelingen kann. Und zwar so gelingen kann, dass wir uns sozusagen auf der Linie dessen, was wir vor 15 Jahren zugesagt haben, auch bewegen werden.
Die EU ist davon nicht begeistert. Für sie wäre es dann schwieriger, sich vor Billigprodukten aus China zu schützen. Merkel hat mit ihrem chinesischen Amtskollegen Li Keqiang vereinbart, dass aus dem Konflikt kein Handelskrieg werden soll.
Und sonst in der Welt?
Im Golfstaat Katar saß eine niederländische Touristin seit März im Gefängnis, weil sie eine Vergewaltigung angezeigt hatte. Die Behörden hatten sie nach der Anzeige festgenommen wegen Sex außerhalb der Ehe und weil sie Alkohol getrunken haben soll. Beides ist in Katar verboten. Jetzt hat ein Gericht die 22-Jährige verurteilt zu einem Jahr Haft auf Bewährung. Wenn sie eine Geldstrafe zahlt, kann sie Katar verlassen. Einen ähnlichen Fall hatte es vor 3 Jahren im Nachbarland von Katar gegeben, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dort war eine Norwegerin zu 16 Monaten Gefängnis verurteilt worden, nachdem sie eine Vergewaltigung angezeigt hatte. Sie wurde später begnadigt. Wenn Israel Verwaltungshaft verhängt, dann kommen die Betroffenen für ein halbes Jahr ins Gefängnis, und zwar ohne zu wissen, weshalb. Diese Haft hat ein bekannter palästinensischer Clown gerade hinter sich gebracht. Jetzt wurde die Verwaltungshaft gegen Mohammed Abu Sacha nochmal um 6 Monate verlängert. Das hat die Zirkusschule des Clowns mitgeteilt. Die israelische Armee wollte keine Stellungnahme dazu abgeben. Abu Sacha war im Dezember im besetzten Westjordanland festgenommen worden. Laut Amnesty International wird der Clown verdächtigt, zu einer linksextremen rechtsextremen palästinensischen Gruppe zu gehören. Die PFLP soll für Entführungen und Attentate verantwortlich sein. Rund 700 Palästinenser sitzen derzeit in Israel in sogenannter Verwaltungshaft. Mit dem allgemeinen Vorwurf Bedrohung der öffentlichen Sicherheit können Menschen bis zu 6 Monate festgehalten werden. In Venezuela ist das Essen knapp, die Supermärkte sind leer. Jetzt heißt es, habe Shampoo, brauche Mehl. Mittlerweile kauft jeder alles, was es überhaupt irgendwo zu kaufen gibt, um es später privat gegen Essen einzutauschen. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet, dass der Tauschhandel ziemlich gut organisiert ist. Er läuft zum Beispiel über WhatsApp und über Facebook. Die Tauschgruppen sind thematisch geordnet. Angeboten werden darf nur zu einer bestimmten Zeit und es ist verboten, Waren zu teuer anzubieten. Dafür sorgen Administratoren, die den Handel überwachen. Auch die Übergabe der Ware läuft geordnet ab. Vor allem wertvolle Waren dürfen nur an belebten öffentlichen Plätzen übergeben werden, damit niemand überfallen wird. Venezuela ist in einer politischen und wirtschaftlichen Krise. Lebensmittel müssen importiert werden. Wegen der Knappheit und wegen Kritik an der politischen Führung gibt es auch immer wieder Demonstrationen. In Südafrika steht seit heute wieder der Sprintstar Oscar Pistorius vor Gericht. Es geht darum, wie lange genau er ins Gefängnis muss. Pistorius war erst wegen fahrlässiger Tötung und später wegen Mordes schuldig gesprochen worden. Vor 3 Jahren hatte er seine Freundin durch die geschlossene Badezimmertür erschossen. Er selbst sagt, er habe einen Einbrecher vermutet. Pistorius drohen bis zu 15 Jahre Haft. Das genaue Strafmaß soll jetzt festgelegt werden. Zum Auftakt der Verhandlung sagte seine Verteidigung, er leide an Depressionen und könne deshalb nicht vor Gericht aussagen.
Wissensnachrichten. Wer schon mal Urlaub in Kambodscha gemacht hat, der weiß, das hier ist auf jeden Fall Pflicht, ein Besuch in Angkor Wat. Das ist die größte Tempelanlage der Welt und es ist ganz schön spannend für Touristen, aber auch für Archäologen. Die haben dort gerade eine spektakuläre Entdeckung gemacht, sie haben neue Ruinen gefunden. Mathis Dirkes aus unseren Wissensnachrichten. Wissen die Archäologen denn schon, was diese Ruinen mal waren?
Das wissen sie, es waren wohl ganze Städte, manche sogar bis zu 1400 Jahre alt. Und diese Städte sind nicht nur alt, die waren wohl auch ziemlich riesig, insgesamt so eine Art Megacity, vielleicht sogar die größte Stadt des 12. Jahrhunderts.
Das ist schon ganz schön viel angeteasert. Wie groß war die denn?
Na, die Archäologen vermuten, dass manche dieser Städte ungefähr so groß waren wie die heutige Hauptstadt von Kambodscha, also Phnom Penh. Mhm. Die ist ungefähr doppelt so groß wie München, also auch für Mittelalterverhältnisse schon ziemlich groß.
Okay, und wenn diese Megacity in Kambodscha so groß war, dann fragt man sich ja schon so ein bisschen, warum die vorher nicht entdeckt wurde. Aber wahrscheinlich sind das keine Ruinen, die man jetzt mit bloßem Auge sehen kann, oder?
Ganz genau. Also da ist nicht mehr viel von übrig. Das, was die Archäologen jetzt gefunden haben, liegt unter dem Dschungelboden. Da sind also nur noch so Strukturen übrig, die man so mit bloßem Auge nicht sehen kann, aber mit einer speziellen Lasertechnik schon.
Okay, und wie funktioniert das? Muss man da mit so einem Lasergerät durch den Dschungel stapfen?
Das wäre, glaube ich, ein bisschen aufwendig. Das geht leider nicht. Man macht das von oben mit einem Hubschrauber. Mit dem sind die Forscher also über den Dschungel geflogen und haben dann von oben Laserstrahlen auf den Boden geschossen. Und aus dem, was da zurückkommt, kann man dann so eine Art 3D-Karte vom Boden errechnen. Und darauf sieht man tatsächlich sehr spannende Details, sowas wie Wasserleitungen, Straßen, Gärten. Also eine richtige Infrastruktur, die man bisher nur aus der Zeit vom 9. bis 13. Jahrhundert kannte. Aber offenbar gab es sie auch schon einige 100 Jahre früher.
Okay, und wie wichtig ist diese Entdeckung jetzt für die Archäologie?
Ja, viele Experten sagen, das ist schon einer der größten Funde der letzten Jahre. Man muss wahrscheinlich die Geschichte Südostasiens ziemlich umschreiben. Dieses Riesenreich ist ja irgendwann untergegangen. So viel weiß man, aber niemand weiß genau, wann das passiert ist und man weiß auch nicht, warum. Und jetzt kann man dieses Rätsel vielleicht doch dann endlich mal lösen.
Okay, für uns ist jetzt die nächste Südostasienreise vielleicht noch ein bisschen weg, aber wir bleiben mal beim Thema Reisen und zwar bei Krankheitsübertragung. Diesen Sommer könnte nämlich das Zika Virus auch zu uns nach Europa kommen.
Ja, sagt zumindest ein schwedisches Forscherteam. Die haben sich angesehen, wie viele Reisende aus Zika-Gebieten nach Europa kommen und gefragt, gibt es da, wo sie herkommen, Mücken, die das Virus übertragen? Und wie würde der Erreger mit dem Klima hier in Europa klarkommen? Die Forscher glauben, dass Zika vor allem an den Mittelmeerküsten ausbrechen könnte und zwar vor allem bis zum August. Hier in Deutschland ist das Risiko zum Glück nicht so groß.
Okay, also immerhin. Jetzt aber nochmal weg von den Mücken hin zu was Mechanischem, zu Robotern nämlich. Die bauen wir ja eigentlich, damit sie uns helfen, nicht damit sie uns schaden. Ein US-Tüftler hat jetzt aber genau so einen Roboter gebaut, oder?
Hat er gemacht, ja. Einen sehr kleinen Roboter. Der besteht nur aus einem mechanischen Arm mit einer kleinen Nadel am Ende. Wenn jetzt ein Mensch seinen Finger unter diese Nadel hält, dann entscheidet der Roboter per Zufall, ob er zusticht oder ob er nicht zusticht. Für den Entwickler ist das so eine Art Warnhinweis. Er sagt, es gibt eben auch schädliche Maschinen und mit denen müssen wir uns eben auch beschäftigen.
Danke, Mathis.
Wetter.
In der Nacht bringen die vielen Wolken weiter Regen. Vereinzelt sind auch Gewitter dabei. Es wird recht frisch bei 13 bis 8 Grad. Auch morgen ist leider kein Sommerwetter in Sicht. Es ist viel Regen mit dabei und kann zwischendurch auch gewittern. Die Höchstwerte liegen bei maximal 18 bis 23 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.